Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Der Debütroman »Der weiße Tiger« des indischen Schriftstellers Aranveet Adiga gewann 2008 den renommierten Man Booker Prize und wurde daraufhin zu einem New York Times Bestseller. Nächste Woche kommt die Verfilmung dieser komisch düsteren Aufsteigergeschichte zu uns via Netflix. Der Regisseur ist gleich unser Gast. Balram, das ist der Name eines sehr talentierten Kindes, das in großer Armut in einem nordindischen Dorf aufwächst. Die Chance, ein Stipendium zu ergattern, wird ihm verwehrt. Er beginnt dann zu arbeiten, als Kohleklopfer zunächst, später dann als Diener einer reichen Tycoon-Familie. Und so langsam spürt dieser Balram, dass die Gesellschaft ihm den Aufstieg nie erlauben wird. Denn in Indien gilt, einmal Diener, immer Diener.
Die Vertrauenswürdigkeit von Dienstboten ist so groß, dass ein Mann, dem du den Schlüssel zur Freiheit in die Hand drückst, ihn mit einem Fluch zurückschleudern wird.
Ein Ausschnitt aus der Literaturverfilmung »Der weiße Tiger«, die kommenden Freitag auf Netflix erscheint. Es ist, wie schon der Roman, eine zynisch-sarkastische Variante des talentierten Mr. Ripley, also der gesellschaftliche Aufstieg eines Mannes, den die Gesellschaft gar nicht erst aufsteigen lassen möchte. Der amerikanisch-iranische Regisseur Ramin Bahrani hat in seiner Verfilmung viel Wert darauf gelegt, die gesellschaftspolitischen Fragen des Romans zu unterstreichen. Es geht um soziale Ungerechtigkeit, die klaffende Schere zwischen Arm und Reich. Das sind auch alles Dinge, die in der Biografie des Regisseurs verankert sind. Hinzu kommt, dass der Roman Bahrani selbst gewidmet war. Als ich Ramin Bahrani diese Woche interviewen konnte, fragte ich ihn daher, wie hoch der Druck ist, wenn man das Buch eines guten Freundes verfilmt.
In some way, yeah, you don't want to mess it up. But in a different way, I felt very at home with the book.
Ja, in gewisser Weise gibt es einen Druck. Ich wollte nicht scheitern. Aber mein Verhältnis zum Roman ist sehr intensiv. Ich las bereits eine Rohfassung, begleitete die Entstehung, sprach sehr viel mit dem Autor Aranveet Adiga während seiner Arbeit. Ich kannte den Text so gut und sprach so häufig mit Aranveet über die Geschichte, dass auch er ein gewisses Vertrauen in mich hatte. Er sagte, pass auf, du hast das Recht, alles mit dem Buch zu machen, was du willst. Du kannst es kürzen, Dinge streichen, hinzufügen. Ich vertraue dir. Und dann hatte ich diese Freiheit, die langsam belastend wurde. Es fiel mir schwer, mich von Dingen zu trennen. Allein in der Drehbucharbeit wollte ich die vielen Details und Erzählstränge nicht wegfallen lassen. Das ging mir auch im Schnitt so. Meistens ist es so, dass ich Dinge wegschneide, die nicht gelungen sind oder einfach peinlich wurden. Aber beim Weißen Tiger habe ich 15 Minuten opfern müssen, obwohl sie großartig waren. Aber das sind Entscheidungen, die ich treffen muss, um die straffe Erzählung nicht allzu sehr meandern zu lassen.
Was ist eigentlich das genuin Filmische an dem Roman? Wie würden Sie das beschreiben?
Aranveet und ich sind seit über 25 Jahren befreundet. Und wir reden über alles, natürlich auch über Filme. Mir ist auch aufgefallen, dass all seine Romane eine sehr hohe filmische Qualität haben. Das können Sie allein daran sehen, wie häufig sich Produzenten um die Stoffe reißen. Sein Cricket-Roman Golden Boy wurde in Indien bereits zu einer erfolgreichen Netflix-Miniserie. Und die Filmrechte zu Letzter Mann im Turm und Zwischen den Attentaten sind auch schon vergeben. Für den Weißen Tiger kann ich nur sagen, dass mich Balram, also die Hauptfigur, elektrisiert hat. Er ist schlagfertig, lustig, sarkastisch, vielschichtig und ambivalent. Er springt quasi aus dem Roman heraus. Ich wollte ihm das durch den Film ermöglichen. Balram und einige große Sequenzen waren es, die mich bewogen haben, diese Geschichte wirklich zu verfilmen.
Roman wie Film sind ja gespickt mit sehr politischen Themen. Es geht um den Wunsch nach einer neuen Gesellschaftsordnung, nach Fairness, nach Chancengleichheit. Es geht um den Aufstand einer Unterklasse gegen die herrschende Klasse, um Arm gegen Reich. Balrams Geschichte wird so ja auch zu einer Art Bildungsroman und erzählt von einer Politisierung. Was politisiert diesen Jungen, der ja eigentlich keine Ausbildung genießen kann, der auch keine Medien konsumiert? Wie erfährt Balram von den politischen Umständen, die ihn umgeben?
Ich würde sagen, alles, was er erlebt hat, prägt ihn und von seiner Jugend an. Er ist schon dieses besondere, clevere Kind in seinem Dorf. Er bekommt sogar ein Stipendium, was ihm den Namen Weißer Tiger einbringt. Also eine besondere, fast schon heilige Anomalie der Natur. Das ist Balram. Doch die ärmlichen Verhältnisse seiner Familie erlauben es nicht, dass dieser Junge eine Ausbildung bekommt. Seine Chancen für ein anderes Leben werden damit dezimiert. Darum geht es im Film. Wie ein talentierter Mensch durch die Gesellschaft, in der er lebt, keine Chance bekommt, diese Talente zu nutzen. Es geht auch um den Wunsch Balrams, diesem Schicksal zu entfliehen, sich zu befreien und sein volles Potenzial zu entfalten. Der gesellschaftliche Aufstieg ist in Indien ans Kastensystem gebunden. Aber, und hier wird die Geschichte ja universell, nicht nur in Indien. Gerade in unserer Gegenwart mit ihrem großen Reichtum und Wachstumsideal steigt die soziale Ungerechtigkeit. Durch Pandemie wird das Ganze nochmal grotesk überhöht und deutlich erkennbar, wie es in der ganzen Welt um soziale Chancengleichheit bestellt ist. Die meisten Menschen kämpfen ums Existenzminimum, ums Überleben. Da bleibt keine Zeit, ihr Potenzial zu entfalten.
Ist das auch der Grund, wieso Balrams Geschichte am Ende ins Zynische kippt? Denn er gerät ja schnell in dieses uralte Dilemma, heiligt der Zweck die Mittel?
Ja, aber ich kann das nicht beantworten. Balrams Tat verkompliziert die Geschichte, ohne zu viel zu verraten. Er begeht ein Verbrechen. Als Regisseur kann ich das nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich erzähle es aber, um diese Frage in den Raum zu stellen und um zu zeigen, wie er an den Punkt gekommen ist. Wissen Sie, ich kannte die Inspirationsquellen von Ranveer Adigar für sein Buch. Es waren Werke wie Sohn des Landes von Richard Wright und Der unsichtbare Mann von Ralph Ellison, zwei der bedeutendsten US-Romane der Nachkriegszeit, geschrieben von afroamerikanischen Schriftstellern. In beiden Romanen geht es um die existenzielle Notlage, eine harte Entscheidung zu treffen, wenn die Welt um dich herum dir deine Menschenwürde abspricht, wenn du merkst, dass du sonst keine Chance im Leben haben wirst. Aber der weiße Tiger ist so viel mehr. Es ist eine wilde Reise, ein lustiges und unterhaltsames Buch, das man auch schnell an einem Wochenende lesen kann. Es ist durch das Verbrechen in zwei Teile geteilt. Und ich habe versucht, den ersten Teil besonders unterhaltsam, temporeich und lustig zu gestalten. Der Film ist an dieser Stelle schnell. Wir wechseln Orte und Begegnungen. Alles geht recht flott voran. Und das kippt im zweiten Teil hin zu etwas Ernsterem, wenn Balrams Gedanken sich verdüstern. Aber ich habe dabei versucht, den sarkastischen Ton dieses elektrisierenden Buches beizubehalten.
Sie haben ja in Indien gedreht. Was war Ihr visueller Plan für den Film? Welcher visuelle Stil schwebte Ihnen vor?
Exakt. Wir haben den ganzen Film vor Ort gedreht. Mein Kameramann kommt aus Italien, der Set-Designer aus North Carolina, aber die restliche Crew aus Indien. Die Kostümdesignerin, die Beleuchter, 99% des Teams waren indisch. Das war mir wichtig, denn so konnte ich einen hohen Grad Authentizität erzeugen. Die Herausforderung war, die epische Skala der Lebensreise unseres Helden festzuhalten. Seine Kindheit in einem Dorf haben wir in Gelbtönen gehalten, mit Handkamera gedreht, haben ein körnigeres Bild gewählt. Dann arbeitet Balram als Diener und Chauffeur bei einer reichen Tycoon-Familie. Sie leben in einer Villa, die ist weiß, majestätisch, reich. Also haben wir entschieden, alles mit Weitwinkelobjektiven zu drehen, haben die Kamera aufs Stativ gestellt, haben Dollyfahrten verwendet. Unser kleiner Balram wird von dem Haus aus fast verschluckt. In Neu-Delhi musste alles schneller gehen. Die Stadt musste dominieren. Wir unterteilten die Welt in ein Oben und ein Unten, so wie es Robert Altman in Gosford Park kongenial gelungen war. Er stand Pate für den Wohnblock der Reichen. Wir dekorierten alles mit Purpur und Gold. Wir inspirierten uns an Einrichtungskatalogen für Reiche aus Indien und dem Mittleren Osten. Das unten sieht ganz anders aus. Balram lebt in einer höhlenartigen Garage. Wir beleuchten alles mit hässlichen, neonähnlichen Lichtern. Wir haben uns ein bisschen von Wong Kar-wais Stil in Fallen Angels inspirieren lassen. Und am Ende von Balrams Aufstieg ist es Glas, das dominiert. Ausufernde Kronleuchter, prunkvolle Tapeten. Aber auch viel Bewegung, die Aufbruch signalisieren soll. Und das neue Selbstbewusstsein, das in Balram entstanden ist. Er ist kein Diener mehr, sondern jemand, der selber Diener hat.
Für mich haben diese Ebenen ganz gut funktioniert, auch weil sie damit ein sehr überzeugendes, subjektives Indienbild schaffen. Aber wie schwer war es für jemanden, der von außen kommt, nicht in Klischees zu verfallen und damit das Leben in Indien zu romantisieren, also sowohl die Kultur als auch die Armut?
Ich bin zwar ein amerikanischer Regisseur, aber eigentlich bin ich Iraner. Ich habe 3 Jahre im Iran gelebt. Mein Vater wuchs in einem ähnlichen Dorf auf, wie es Balram im Film tut. Als mein Vater diese Filmszenen sah, sprang er immer wieder von seinem Stuhl auf und rief: Oh mein Gott, wie in meiner Kindheit. Er meinte, der einzige Unterschied sei, dass er nicht einen Wasserbüffel umarmte, sondern einen Esel. Und als Balram in Delhi die vielen Balkone eines Wohnblocks mit dem Finger abzählt, rief mein Vater, dass er das auch gemacht habe, als er zum ersten Mal in einer Großstadt war. Da wurde mir klar, dass ich selbst mit Balrams Geschichte aufgewachsen bin und dass mein Film sehr genau gewisse Dinge erfasst hat. Ich habe mich immer an die Beschreibung des Buches gehalten. Sie sind brutal und realistisch. Sie waren aber auch ein Korrektiv vor Ort. Einmal waren wir früh am Set und ich bemerkte, wie mein Kameramann begann, den wunderschönen Sonnenaufgang zu filmen. Und ich musste ihm das ziemlich harsch verbieten. Ich wollte das nicht. Wir sind nicht in Indien, um schöne Postkartenmotive zu filmen. In meinem Film soll es keine netten Sonnenaufgänge geben. Es interessiert mich nicht. Jeder kann einen Sonnenaufgang filmen. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine Romantik, weil es auch keine Romantik im Film gibt. Mein Kameramann hat es verstanden. Und dann haben wir weiter probiert, den Geist des Buches wiederzugeben und die Realität der Figuren. Das ist etwas, das ich in all meinen Filmen gemacht habe, ob Shop Shop oder 99 Homes. In Man Push Cart zum Beispiel wollte ich den harten Alltag eines Mannes zeigen, der kaum über die Runden kommt. Seit 2005 mache ich diese Filme, die die harten Seiten der Gegenwart in den Blick nehmen. Und leider identifizieren sich immer mehr Menschen mit meinen Figuren. Das spricht nicht gut von unserer Zeit. Und Covid hat das alles noch stärker zutage befördert. Romantische Bilder scheinen mir da keine Lösung zu sein.
Diese Härte und Authentizität, die Sie erzeugen, ist ja auch ein Ergebnis Ihrer Arbeitsmethode. Sie drehen immer mit einer Mischung aus professionellen und nicht professionellen Darstellern. Wieso ist Ihnen das wichtig?
Ja, ich mag diese Methode, aber mir ist auch wichtig, den harten Alltag meiner Figuren mit Humor zu mischen. Sonst wären diese Geschichten nicht zu ertragen. Denken Sie doch an die Kinder aus Chop Shop. Die leben zwar auf der Müllhalde, aber sie haben Spaß und verfallen nie in Selbstmitleid. Und auch in Der weiße Tiger habe ich das versucht. Selbst am Ende, ohne zu viel zu verraten, schafft es Balram, einen Witz über seinen früheren Herren zu machen. Mir ist dieser Humor sehr wichtig, auch wenn es schwarzer Humor ist. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, meine Arbeitsmethode hat einen Grad an Unberechenbarkeit, den ich schätze. Es gibt eine Szene im Film, in der Balram auf der Straße in der Altstadt von Delhi sitzt. Ihm geht es sehr schlecht. Er ist verzweifelt und wütend. Und plötzlich kommt eine alte Bettlerin zu ihm und will Geld. Und Adarsh Gurav, der den Balram sensationell spielt, kommt zu mir und will die Szene improvisieren und beginnt mir zu erzählen, was er vorhat. Aber ich unterbreche ihn und sage, hör auf, mir das zu erzählen. Geh und mach einfach. Ich mag es, wenn gute Schauspieler improvisieren, aber ich will es vorher nicht wissen. Und er geht in die Szene rein und beginnt zu schreien, steigert sich rein, zieht sich sein T-Shirt aus und beginnt dann andere Menschen auf der Straße anzubrüllen. Doch die gehörten nicht mehr zu unserem Team. Es waren ganz gewöhnliche Passanten. Selbst ein Polizist wurde angebrüllt. Der kam auch später zu uns und beschwerte sich, was das denn soll, dass wir hier Menschen anbrüllen. Ich liebe diese Szene, weil Adarsh damit die Welt außerhalb des Films vor die Kamera gezerrt hat. Diese Szene hat so eine einzigartige Kraft.
Regisseur Ramin Bahrani, seinen Spielfilm Der weiße Tiger können Sie sehen ab kommenden Freitag auf Netflix. Wir blicken jetzt auf die deutsche Kinolandschaft in Corona-Zeiten. Natürlich sind die Kinos geschlossen, wir sind im Lockdown. Wir blicken jetzt aber auf die deutschen Filmmuseen. Die wird es nach der Corona-Krise sicherlich weiterhin geben. Durch die Pandemielage mussten aber die Museen in München, Frankfurt oder Potsdam umdenken. Mit sehr interessanten Ergebnissen. In Frankfurt zum Beispiel plant man ein digitales Avantgarde-Kino für Dreijährige. Christian Berndt über Filmmuseen in Corona-Zeiten.
Okay, Brother Yusuf. You can come. 2005 hat der Filmemacher Nicolas Humbert über den Wegbereiter des Modern Jazz, Yusef Lateef, einen so stimmungsvollen wie politischen Film gedreht. Zu sehen ist das Werk nun in einer Retrospektive über den weltläufigen Schweizer Humbert, die das Münchner Filmmuseum online zeigt. Seit dem ersten Corona-Lockdown präsentiert das Museum kostenlos Online-Programme.
Das sind Retrospektiven präsentiert worden, die es im Kino so nicht zu sehen gab, sehr spezifisch auf dieses Medium Online-Kino halt zugeschnitten.
So der Leiter des Münchner Filmmuseums, Stefan Drössler.
So haben wir im Netz zum Beispiel die vollständigste Retrospektive der Experimentalfilme von Klaus Wiborny, die es bisher gegeben hat, weil wir im Netz alles ausprobieren konnten. Also auch Interviews und Gespräche mit dem Filmemacher noch dazu gestellt haben, die dann auch besonders gut besucht waren.
Independent-Regisseure wie Humbert und Wiborny finden so ein größeres Publikum als im Kino. Dass man in München viel Material fürs Online-Programm hat, sei der frühen Digitalisierung von Filmen seit Beginn der 2000er Jahre zu verdanken. Viele große Museen würden die Digitalisierung von Filmen bis heute ablehnen. Noch.
Die Kollegen vom Museum of Modern Art zum Beispiel stöhnen, dass sie online gar nichts bieten können.
Trotzdem ist Drössler ein Verfechter der Leinwand. Das Online-Programm soll erstmal nur die Corona-Zeit überbrücken. Um die Zukunft des Museumskinos macht er sich keine Sorgen. Die Zuschauerzahlen sind seit Jahren konstant. Angesichts einer verschwindenden Kinovielfalt hätten die Museen teilweise die Aufgabe von Programmkinos übernommen. Das sieht auch die stellvertretende Direktorin des Filmmuseums Potsdam, Ilka Brombach, so.
Der Ersatz, was Filmreihen angeht, sind Filmmuseen und das sind die Retrospektiven auf Festivals. Das sind sozusagen die beiden Orte, wo das noch weiterlebt, was im normalen Programmkino Usus war noch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren.
Auch das Filmmuseum Potsdam zeigt jetzt Filmreihen online, unter anderem eine Retrospektive des DEFA-Regisseurs Rainer Simon und eine Filmreihe Kino gegen Rechts.
Wir haben jetzt den ersten Film, den wir gern analog im Kino gezeigt hätten, Spuren von Aysun Bademsoy online gestellt und ein Online-Gespräch dazu mit ihr gefilmt und mit hineingestellt in das Online-Kino.
Er ist ein sehr, sehr großer Vorbild gewesen für mich, klamottentechnisch. Und so habe ich viel von ihm angezogen. Er hat damals viel Cowboy-Stiefel getragen und so.
Osman erzählt warmherzig von seinem ermordeten Bruder. Der Dokumentarfilm porträtiert die Hinterbliebenen von Opfern der Neonazi-Terrorgruppe NSU. Auch die Filmreihe Gegen Rechts war analog geplant und wurde dann in der Pandemie online gestellt und ergänzt.
Wir wollen das als Erweiterung dann nach dem Lockdown auch weiter betreiben. Das gibt uns die Möglichkeit, ein sozusagen beschränktes wöchentliches Kinoprogramm durch zusätzliche Filme und Angebote zu erweitern.
Auch am Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt-Main sieht man in der Corona-bedingten Digitalisierung eine Chance. Dort wird jetzt eine Online-Plattform für Kinder im Vorschulalter aufgebaut.
Wir hier im Deutschen Filminstitut in der Bildung haben uns entschlossen, von jetzt an hybrid, also zweigleisig zu fahren.
Sagt die Leiterin der Abteilung Filmbildung, Christine Kopf. Filmspielplatz heißt das Projekt, das Kurzfilme und Anleitungsmaterial für Erzieher und Eltern online bereitstellen wird und Museumsprojekte wie den Mini-Filmclub digital weiterführt. Diese Institution wurde 2015 etabliert, um Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren durch gemeinsame Kinobesuche und Workshops an die Filmkunst heranzuführen.
Wir haben 26 kurze Filme ausgesucht und das sind vor allem Avantgarde- und Experimentalfilme, historische Filme, also auch nicht unbedingt Filme, die für Kinder gemacht wurden, die wir aber sozusagen ausgewählt haben, weil wir denken, dass sie auch eine ganze Bandbreite dessen vermitteln, was Film als Kunst alles sein kann.
Im Animationsfilm Rainbow Dance von 1936 sieht man einen Tänzer durch surreal bunte Landschaften wirbeln. Avantgarde, so Christine Kopf, überfordere Kinder keineswegs.
Kinder zwischen 3 und 6 sind noch unglaublich offen und neugierig und lassen sich auch auf abstrakte Dinge ein. Wir beziehen in unserer frühkindlichen Filmbildungsarbeit ja immer auch die Eltern ein. Und es ist immer sehr erstaunlich zu sehen, dass eigentlich Erwachsene sehr viel länger dafür brauchen, um sich auf diese ganz andere Art von Filmen einzulassen.
Nicht die Wissensvermittlung, sondern die ästhetische Erfahrung stehe bei den Filmbildungsprojekten im Mittelpunkt. Da habe man viel durch die enge Zusammenarbeit mit der Cinémathèque Française in Paris gelernt, wo es, anders als hierzulande, bei der Filmbildung weniger um Medienkompetenz gehe, als vielmehr um
Filme als Kunst und Filme als ästhetische Bildung, die dann eben gleichberechtigt neben bildender Kunst, Musik, Theater, Literatur steht. Und das ist auch unser Ansatz. Insofern sind wir natürlich auch geprägt von den Traditionen unserer Kollegen in Frankreich.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski.
Ja, mit mir und mit Fran Lebowitz. Fran, wer?
Hey Fran, I actually never heard of you before.
That's really a good way to break the ice.
Autorin Fran Lebowitz ist ohne Frage die lustigste New Yorkerin und nimmt, wie gerade gehört, es einem auch gar nicht übel, wenn man sie nicht kennt. Aber Martin Scorsese, der kennt sie und widmet ihr eine ganze Miniserie. Über die reden wir gleich in dieser Stunde Vollbild. Zum 42. Mal findet ab morgen das Festival Max-Ophüls-Preis statt. Traditionell versammeln sich ja im Januar vor allem deutschsprachige Filmregisseurinnen und Regisseure in Saarbrücken, um in der Filmbranche Fuß zu fassen. Dieses Mal findet alles aus bekannten Gründen online statt. Allerdings fast in vollem Umfang mit 4 Wettbewerben, vielen Premieren und auch einem Branchenteil. Über das Vorhaben, ein ganzes Festival ins Netz wandern zu lassen, konnte ich vor der Sendung mit der Festivalleiterin Svenja Böttger sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, wie sich denn ihre Arbeit derzeit von der in den vorherigen Jahren unterscheidet.
Sie unterscheidet sich tatsächlich schon viel, da wir dieses Jahr ja selber sehr, sehr viel Inhalte produzieren und auch ganz viel drehen und auch die Eröffnung zum Beispiel vordrehen, sind wir jetzt eigentlich in die letzten 14 Tage jetzt vor Eröffnung einfach unter die Content-Produzenten gegangen und haben wirklich viel produziert. Das bedeutet, ja, wir haben nicht nur das Übliche, dass wir ganz viel telefonieren müssen und E-Mails haben, sondern auch wirklich jetzt sehr viel aufzeichnen und Interviews führen.
Wie schwer fiel denn die Grundsatzentscheidung, diese aktuelle Ausgabe 2021 als rein digitales Festival zu planen?
Total schwer. Also es war wirklich super schwierig, weil wir ja seit dem Sommer auch schon mit 6 Szenarien geplant haben, mit den verschiedenen Eventualitäten, was möglich ist. Wir immer auf eine Hybridlösung gehofft haben und natürlich online von vornherein mitgeplant haben, aber immer so ein bisschen mit so einem weinenden Auge. Und Anfang November, aber wir mit den Pandemie-Experten im Saarland dann eine Runde hatten, eine Besprechung, wie könnte ein Festival im Januar aussehen, wo uns auch nochmal sehr deutlich erklärt wurde, wie denn diese Risikobewertung funktioniert, was sie denn an Ausblick haben und was sie glauben. Und da haben wir einfach schweren Herzens uns entscheiden müssen, direkt auf online zu gehen. Was sich im Nachhinein aber, muss man wirklich sagen, als das Beste rausgestellt hat, was wir machen konnten. Deswegen sind wir auch den Experten super, super dankbar, dass sie uns so ehrlich auch Feedback gegeben haben. Denn so hatten wir jetzt einfach Zeit, die wir auch wirklich brauchten, diese Online-Ausgabe vorzubereiten.
Ja, danach würde ich gerne fragen, denn ein physisch stattfindendes Event wie das Max-Ophüls-Preis-Festival zu organisieren, ist ja schon sehr umfangreich. Mussten Sie denn jetzt von 0 auf 100 eine digitale Infrastruktur schaffen? Ich höre von Festivals immer, dass sie gerne auch online gehen würden, aber dass das gar nicht so leicht ist.
Absolut. Also wir haben, glaube ich, immer 2 Probleme gehabt. Das eine war, selbst wenn man weiter online gehen wollte, auch schon vor der Pandemie, war einfach auch die Branche noch nicht so weit. Und man hatte noch nicht erkannt, dass es ganz gut ist, Kino und Streaming zusammenzudenken. Und jetzt ist es während der Pandemie ganz klar wirklich ein Infrastrukturthema. Denn wir sind alle dafür nicht ausgestattet. Wir haben dafür auch nicht unbedingt die Erfahrung. Und es ist was grundlegend anderes. Also wir sagen auch immer, man kann ein Festival nicht 1:1 online einfach kopieren, sondern man muss es adaptieren. Man muss entscheiden, was sind Sachen, die im Internet funktionieren. Beispielsweise, wie geht auch ein Publikum-Feedback? Wie geht es, dass wir das Publikum mit den Filmschaffenden zusammenbringen können? Dass wir da schon gemerkt haben, man muss nicht nur an der technischen Infrastruktur und auch an der am finanziellen Budget arbeiten, sondern man muss natürlich auch gucken, inhaltlich, wer bin ich, wofür stehe ich, was sind meine Hauptpfeiler als Festival und wie kann ich diese ins Internet adaptieren.
Und wie wird das funktionieren dieses Jahr in Saarbrücken?
Wir haben uns entschieden, wirklich auch ganz bewusst zu sagen, es ist ein Online-Festival, es ist ein Event, es ist keine Streaming-Plattform, kein Video on Demand, sondern wir möchten wirklich eine Woche einen Event-Charakter haben. Uns war es sehr, sehr wichtig, eigentlich 2 Sachen vor allem zu forcieren. Das eine, dass der Publikumsaustausch zusammen mit den Filmschaffenden funktioniert. Da haben wir nicht nur voraufgezeichnete Filmgespräche, die auf der Plattform sind, sondern wir machen auch über Zoom so Publikums-Live-Gespräche, dass wir auch gesagt haben, es gibt natürlich die Möglichkeit oder soll die Möglichkeit geben, dass ZuschauerInnen die Filmschaffenden kennenlernen können und auch selber Fragen stellen können. Und wir werden auch während der Woche in unserem Mob-Festival-Funk, den wir zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk machen, auch nochmal alle Filmschaffenden zu Wort kommen lassen, sie nochmal quasi per Zoom live dazuholen und nochmal über ihre Filme sprechen. Und der andere wichtige Part, den wir haben, ist natürlich als dezidiertes Nachwuchsfilmfestival, dass wir natürlich der Karrierestartpunkt sind, sodass wir sie natürlich auch mit der Branche vernetzen wollen. Und dort haben wir auch versucht, unsere Branchenveranstaltungen zu adaptieren, umzusetzen, zu gucken, dass wir wirklich auch so eine Art Showcase natürlich machen und dass wir Content für die Filmschaffenden produzieren, den sie dann auch weiterverwenden können. Also jetzt zum Beispiel, was wir auch das erste Mal gemacht haben, ist jetzt die sogenannte Blaue Woche. Bei uns heißt der Vorverkauf Start sonst immer Blaue Stunde. Und wir haben jetzt uns eine Woche entschieden, ein Web-TV-Format zu machen, wo wir mit unseren Kuratorinnen die einzelnen Wettbewerbe und die einzelnen Programme vorstellen, Filmausschnitte zeigen, um einfach Lust darauf zu machen, was zu erleben ist.
Stichwort Content. Wie schwer war es denn überhaupt, Filme für diese Ausgabe zu finden? Mich würde vor allem interessieren, wie will ich junge Filmemacherinnen diese Chance nutzen wollen, ihre Filme als reine digitale Premiere zu präsentieren? Bei arrivierten Kolleginnen ist da die Hemmung ja meistens sehr groß.
Ja, das stimmt. Tatsächlich haben wir uns da seit Sommer auch wirklich sehr, sehr viele Gedanken zugemacht und sind schon vor der Einreichung ganz klar in die Kommunikation mit den Filmschaffenden gegangen, mit den Rechteinhaberinnen vor allem auch, weshalb wir wirklich mit Stolz sagen können, dass wir keinen einzigen Verleihfilm verloren haben, weil ja gerade nicht nur die älteren Kollegen, die einfach schon erfahrener sind, sondern natürlich auch die Verleiher und die Weltvertriebe dem Online-Streaming kritisch gegenüberstehen, einfach dem geschuldet, dass man natürlich mit einem Festival über ein Jahr vorm Kinostart ist und wir natürlich im Filmbereich nach dem Territorialprinzip funktionieren. Das heißt, dass wir wirklich, dass es wichtig ist, dass die Filme in Länder verkauft werden, in Ländern gezeigt werden. Wir sind ein Premierenfestival. Wir möchten, dass die Talente natürlich auch noch auf anderen Festivals kuratiert und gezeigt werden. Weshalb wir gesagt haben, ab August proaktiv haben wir unseren Einreichenden mit ihren Filmen ganz deutlich gesagt, was bedeutet eine Hybridlösung, was bedeutet eine Online-Lösung bei uns, und haben uns von vornherein committed zu sagen, es gibt eine ganz klare Ausrichtung auf Deutschland. Das heißt, wir zeigen die Filme deutschlandweit. In der Filmbranche nennt man das Geoblocking. Wir machen ein ganz klares Geoblocking, so wie man das auch kennt. Ehrlich gesagt, wenn man im Ausland ist und vergessen hat, bei Netflix eine Serie runterzuladen. Also, dass man einfach nur in Deutschland die Sachen sehen kann. Und wir haben uns auf ein Ticket-Limit geeinigt, auf eine Kapazität, dass wir angelehnt haben an das, was wir normalerweise auch im Kino an ZuschauerInnen erwarten können und dürfen. Und damit haben wir unsere Rechteinhaber, unsere Filmschaffenden überzeugt und auch mit dem Konzept an sich, dass wir von vornherein gesagt haben, online ist keine Ersatzveranstaltung, sondern wir versuchen, ein Online-Event zu schaffen und wir versuchen, uns und unseren Prinzipien treu zu bleiben.
Dann blicken wir doch noch aufs Programm. Sie haben als Eröffnungsfilm A Black Jesus gewählt. Ein Dokumentarfilm, was immer schon speziell ist für ein Festival, mit einem Dokumentarfilm zu beginnen. Gibt denn Black Jesus auch eine gewisse Tendenz dieser Festivalausgabe vor?
Also erstmal freuen wir uns total, dass wir A Black Jesus von Luca Lucchesi bekommen haben, dass wir auch nach unseren Recherchen zumindest das erste Mal mit einem Dokumentarfilm eröffnen. Das fanden wir wirklich auch mal ein schönes Zeichen, denn für uns sind die Spielfilme und die Dokumentarfilme gleichwertig und gleich wichtig. Und wir haben bei beiden Wettbewerben immer die Qual der Wahl, welche Filme wir denn zeigen können, weil wir natürlich nur limitierte Plätze haben. Er zeigt schon oder er macht einen ganz guten Auftakt thematisch auf, denn wir merken schon dieses Jahr wirklich durch alle vier Wettbewerbe, die wir haben, ob dokumentarisch oder fiktional, es werden die super großen gesellschaftlichen Themen, aber auch das aktuelle politische Geschehen in der Welt sehr deutlich abgebildet. Sie sind sehr durchaus politisch und auch gesellschaftsengagiert unterwegs und erzählen uns wirklich viele Geschichten. Wir haben das festgestellt in der Vorbereitung zum Beispiel, dass man über das Thema Kapitalismus bei uns dieses Jahr ganz, ganz viel findet. Ob das jetzt eben darum geht, dass der Aktivismus an sich wieder erstarkt, ob es eine Fluchtursache ist, ob es mit der Wirtschaftlichkeit zu tun hat, dass wir wirklich sehen, wir können mal zeigen, was Kapitalismus eigentlich für wie viele Facetten eigentlich dieser Begriff haben kann und steht. Deswegen ja, Black Jesus mit seiner Thematik macht so ein bisschen Lust auch und zeigt, dass das ein sehr politisch engagierter Jahrgang ist dieses Jahr.
Aber für Filme über Corona ist es dann doch noch ein Ticken zu früh, oder?
Tatsächlich, also wir haben es im Kurzfilm- und Mittellangbereich wird es ja immer ein bisschen schneller abgebildet, das aktuelle Geschehen, als jetzt im langen Bereich. Das liegt natürlich einfach an den Vorlaufzeiten, wie lange man braucht, so einen Film herzustellen und zu drehen. Wir haben ein paar Kurzfilme dabei tatsächlich, wo man vielleicht mal eine Maske sieht, aber so richtig thematisch umgesetzt haben wir es noch nicht dabei. Da gehen wir von aus, dass das ab nächstem Jahr auf jeden Fall kommen wird. Wir haben aber zwei, drei Produktionen, beispielsweise auch Drei Freunde, Zwei Feinde zum Beispiel im Spielfilmwettbewerb, die während Corona erst gedreht wurden.
Svenja Böttger, die Leiterin des Festivals Max-Offels-Preis. Nächsten Samstag widmen wir hier unsere Sendung den interessantesten Filmen des Festivals. Und diesmal haben Sie ja auch die Möglichkeit, digital die Wettbewerbe zu sehen. Online, wie gesagt, zu finden über die Streaming-Plattform des Festivals unter ffmop.de. Kaum eine Stadt hat so viele Filmbilder hervorgebracht wie New York City. Einer, der zusammen mit Woody Allen und Spike Lee maßgeblich dazu beigetragen hat, ist Martin Scorsese mit Filmen wie Taxi Driver, Goodfellas oder The Wolf of Wall Street. Jetzt hat sich Martin Scorsese seiner Stadt dokumentarisch angenähert in einer 7-teiligen Miniserie mit dem Titel Pretend It's a City, die bei Netflix mittlerweile zu sehen ist. Welches New York-Bild die Serie vermittelt, das bespreche ich jetzt mit meiner Vollbild-Kollegin Susanne Burg. Susanne, im Zentrum von Pretend It's a City steht die Schriftstellerin Fran Lebowitz, mit der Martin Scorsese seit vielen Jahrzehnten befreundet ist. Sie ist hier in Deutschland gar nicht so bekannt. Wer ist sie denn, dass Scorsese jetzt ihr quasi eine ganze Miniserie gewidmet hat?
Ja, wie du schon gesagt hast, eine Schriftstellerin, auch Komikerin, eingefleischte New Yorkerin vor allem, 70 Jahre alt, kennt sämtliche Künstler, die die Stadt im letzten halben Jahrhundert hervorgebracht hat, hat als Kolumnistin mal gearbeitet für Andy Warhols Zeitschrift Interview anfangs, 2 Bücher mit bissigen Essays geschrieben, lebt aber inzwischen schon seit einiger Zeit davon, dass sie in Talkshows oder auch in Zeiten vor Corona in große Säle eingeladen wird und dann so im Gespräch ihre Alltags- und Gesellschaftsbeobachtungen kundtut. Und ihr Hauptobjekt sind dabei ihre Mitmenschen in New York. Die gehen ihr ziemlich schnell auf die Nerven, wenn sie auf ihre Mobiltelefone glotzen beim Gehen oder überhaupt einfach stehen bleiben mitten auf der Straße. Ihre Aufforderung ist dann auch: Leute, stellt euch vor, das sei eine Stadt. Pretend it's a city. Und in der Serie erzählt Fran Lebowitz zum Beispiel, dass sie New York mag, weil so viel auf dem Boden zu sehen ist. Graffiti zum Beispiel, Werbung, aber auch Schilder mit Sprüchen von Schriftstellern.
There's graffiti on the ground. There are ads on the ground. But there are numerous places in New York where there are plaques like laid into the ground.
Das finde ich großartig, sagt sie, weil es bedeutet, dass die Leute, die das machen, hoffen, dass sich das jemand anschaut. Sie dachten vermutlich nicht, das sieht bloß Fran, alle anderen schauen aufs Handy. Nur Fran sieht das, aber das ist es wert. Wir machen das für sie. Soweit also Fran Lebowitz. Ja, also zusammenfassend, sie ist sehr meinungsstark, sehr eigen, ziemlich misanthrop und sehr witzig. Ich würde sagen, so eine Art Jerry Seinfeld der Ostküste.
Sie ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wie hat denn Martin Scorsese diese Serie überhaupt um sie herum gebaut? Wie hat er sie angelegt?
Also es gab wohl vorab 2 klare Regeln, die beiden besprochen hatten. Sie drehen nicht im Sommer, weil es zu heiß für Fran Lebowitz. Und sie gehen nicht groß raus, weil zu viele Menschen auf der Straße. Eine Ausnahme haben sie dann aber gemacht. Sie sind nach Queens gefahren, haben dort in einem Stadtmodell von New York gedreht. Ansonsten gibt es viele Gespräche, die sie in einem Privatclub The Player in Manhattan aufgezeichnet haben. Sehr moderner Club aus Holz mit einem Billardtisch im Vordergrund. Fran Lebowitz sitzt da mit ihrem in den USA inzwischen ikonischen Stil, einem Männerhemd und einem Jackett, ihrer Hornbrille. Und jede Episode behandelt grob ein Thema, also zum Beispiel Kultur, Verkehr oder Geld. In der Regel ist es so, Scorsese stellt Fragen, Fran Lebowitz redet. Und zwischendurch sind dann auch Ausschnitte aus anderen Interviews mit Fran Lebowitz geschnitten, wie sie sich etwa mit Spike Lee über ihre Abneigung für den Sport unterhält oder mit Alec Baldwin über ihre Liebe zu Büchern. Und dann sind auch immer wieder Ausschnitte von Filmen dazwischen geschnitten, die passen. Da kommt dann eben auch der Cineast Scorsese durch. Wenn es um die Einwanderung in New York geht, dann laufen Szenen aus Golden Door von Emanuele Crealese zum Beispiel. Und auch eine Szene aus Wolf of Wall Street darf nicht fehlen. Da hat Fran Lebowitz nämlich die Richterin gespielt.
Einige Kritiken über diese Serie haben darauf verwiesen, dass Pretend It's a City deutlich vor der Corona-Pandemie gedreht wurde, weil es eben viel um das Überfüllte in New York geht. Und dass es daher wie eine angenehme Unterbrechung zum aktuellen Wahnsinn wirkt. Hat sich dieser Eindruck auch dir vermittelt, dass das eine New York ist, das man jetzt gerne irgendwie besuchen würde?
Ja, fand ich auch. Aber dazu ist es natürlich jetzt eher unfreiwillig geworden. Ich habe es vor allem als so ein Denkmal zweier überzeugter New York-Liebhaber für ein altes New York gesehen. stehen für ein New York des Underground, der musikalischen Avantgarde, des Subversiven, eine Stadt der Künstler und MusikerInnen. Also ein New York vor diesen neuen, gesichtslosen Wolkenkratzern und Wellness-Oasen und Menschen, die mit Yogamatten durch die Stadt ziehen. Auch darüber macht sich Fran Lebowitz lustig.
Du hast Ende der 90er Jahre auch in New York gelebt. Findest du dich denn wieder in diesen Gedanken, dass früher, na vielleicht nicht alles, aber vieles besser war in dieser Stadt, die niemals schläft?
Ja, ich glaube, das gehört inzwischen fast zum Selbstverständnis von New Yorkern und New Yorkerinnen dazu. Also was ich kenne, es gibt so häufig diese wahnsinnige Überidentifikation von Menschen in New York mit der Stadt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es eben so anstrengend und teuer ist, dort zu leben. Und dass es Menschen für sich selber immer wieder legitimieren müssen, dass sie quasi diesen hohen Preis in jeder Hinsicht bezahlen. Und Fran Lebowitz ist eben auch so eine Person. Ihr entgleitet ihr altes New York und sie beklagt es sehr lautstark, sehr witzig. Schwierig fand ich es dann in den letzten beiden Folgen, wenn sie nämlich über Kunst spricht, über Filme. Und klar wird, dass ja das Filmwissen von Fran Lebowitz dann doch sehr oberflächlich ist. Da gibt es eine Szene, in der sie über Cary Grant reden, über Akkorde der Liebe. Fran Lebowitz verwechselt anfangs den Titel, dann gibt sie eine Anekdote über Cary Grant zum Besten und Martin Scorsese ergänzt ganz leichtfüßig, das sei ja der Film gewesen, in dem Cary Grant sein Cary Grant-Image überwinden wollte. Lebowitz nimmt es dann zur Kenntnis und redet einfach weiter, hat kein Interesse am Dialog mit einem Menschen, also Scorsese, der ja nun wirklich viel über Film zu sagen hätte. Also wenn sie über Kunst redet, da beschwört sie immer das Große und Hehre, tut es aber in ihrer Weltsicht in Pointen. Und da tut sich dann für mich irgendwann so eine Kluft auf. Und ich habe immer mehr den Wunsch verspürt, mir dann doch die große Kunst selbst anzugucken, einen Scorsese-Film etwa. Und vielleicht ist das genau das Problem auch mit Pretended the City. Fran Lebowitz ist super für kleine Häppchen, aber vielleicht nicht für die lange Strecke so einer Serie.
Wer denn noch jetzt Interesse hat an diesem anderen New York-Blick. Die Serie heißt Pretend It's a City. Susanne stellte die Miniserie von Martin Scorsese vor. Zu sehen ist sie derzeit auf Netflix. Auf der Suche nach einem der größten Insider-Gags der Filmgeschichte stößt man schnell auf die Legende des Wilhelmschreis. Sie haben ihn bestimmt schon mal gehört, da er in Hunderten von Filmen und Serien benutzt wird. Zum Beispiel immer dann, wenn eine Figur irgendwo herunterfällt und dabei einen Schrei ausstößt. Bis heute ist nicht ganz klar, wer diesen Toneffekt zu verantworten hat. Unsere Autorin Julia Rodeland bringt Licht ins Dunkel dieser Filmlegende.
Es ist einer der bekanntesten Soundeffekte der Filmgeschichte. Ein Schmerzensschrei, der immer dann zu hören ist, wenn eine Figur verletzt wird oder in die Tiefe stürzt.
Der Wilhelmsschrei wurde für einen Warner Brothers-Film von 1951 aufgenommen, die Teufelsbrigade.
Sagt Steve Lee, Soundeffekt-Wrangler und Gründer des Hollywood Sound Museums in Los Angeles.
In einer Szene traben Soldaten durch den Everglades-Nationalpark in Florida im 19. Jahrhundert. Der letzte Mann in der Reihe wird von einem Krokodil gebissen und unter Wasser gezogen.
In diesem Film hört man den Wilhelmsschrei zum ersten Mal. Doch genau genommen gibt es nicht den Wilhelmsschrei, sondern gleich 6 davon. Schrei Nummer 4 und 5 sind allerdings am bekanntesten. In einem einzigen Take wurden alle Schreie aufgenommen. Der Tonregisseur bei Warner Brothers gab die Anweisungen. Dieser Take wurde bei Warner gespeichert, unter Mann, der von einem Krokodil gebissen wird und schreit. Doch was hat das Ganze nun mit Wilhelm zu tun?
Einer der nächsten Einsätze des Schreis war im Film Der brennende Pfeil. Hier hat der Schrei seinen Namen bekommen.
Denn hier gibt es eine Nebenfigur namens Private Wilhelm. Dieser will gerade seine Pfeife rauchen, als er von einem Pfeil am Bein getroffen wird.
Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe!
Bald werden auch außerhalb von Warner Filmemacher darauf aufmerksam, wie Star Wars Sounddesigner Ben Burtt. Er benennt den Schrei Wilhelm, nach der Nebenfigur aus Der brennende Pfeil. Und er verwendet ihn selbst, unter anderem in Star Wars und Indiana Jones. In Star Wars Episode 4 zum Beispiel fällt ein Sturmtruppler einen Abgrund hinunter und man hört Schrei Nummer 3 und 4. So landet der Sound bei George Lucas' Firma Skywalker Sound. Und ein ehemaliger Kommilitone von Ben Burtt, Richard Anderson, speichert ihn bei Weddington Productions. Hier arbeitet auch Steve Lee als Soundbibliothekar. Er hilft seinen Kollegen, passende Geräusche zu finden. Und gerne empfiehlt er den Wilhelmsschrei. Er beobachtet, wie seine Kollegen ihn unter anderem in Die Schöne und das Biest und Aladdin verwenden und nutzt den Effekt später selbst in dutzenden Filmen. In den 90ern veröffentlicht er eine Wilhelm-Filmliste im Internet.
Ich habe sozusagen die Tradition weitergeführt und habe es noch viel größer gemacht. Und ich entschuldige mich, es hat sich verselbstständigt.
Der Schrei breitet sich immer weiter aus. Bald taucht er in hunderten Filmen auf, darunter Batman Returns, Toy Story und Planet der Affen. Wilhelm schafft es auch in Serien und sogar in Werbespots, Videospiele und Freizeitparks. Für Sounddesigner ist es kostengünstiger, auf diesen bereits vorhandenen Sound zurückzugreifen. Und
wir nutzen es als eine Art, einander Hallo zu sagen. Denn die Sound-Community ist sehr klein. Dieser Gag begann als Scherz unter Soundeditor.
Durch den Schrei wird das Publikum ein Stück weit aus der Filmwelt herausgerissen.
Der Witz des Wilhelms-Schreis besteht vor allen Dingen darin, dass er uns bewusst macht, dass der Film etwas Konstruiertes ist.
Sagt Dr. Rasmus Greiner, Researcher im Bereich Filmwissenschaft an der Universität Bremen.
Wir merken, die Person, die wir sehen, ist wahrscheinlich gar nicht die Person, die diesen Schrei ursprünglich ausgestoßen hat, sondern der Schrei, der ist da drüber gelegt. Gleichzeitig habe ich dann als Zuschauer natürlich auch das Gefühl, ich bin Teil eines Insider-Gags. Also ich durchschaue das. Ich habe das Gefühl, ich gehöre jetzt auch zu einer Gemeinde der Cineasten dazu.
Dann bleibt jetzt noch die Frage, wer hat denn nun den Wilhelm geschrien? Während seiner Arbeit an den letzten Star Wars Prequels hat Ben Burtt genauer recherchiert, erzählt Steve Lee.
Ben Burtt went to Warner Brothers and was sort of digging in the archives and he found a memo that basically documented this session for Distant Drums.
Die Notiz war eine Liste mit Namen von Schauspielern. Sie sollten verschiedene kleine Vokalelemente für den Film aufnehmen. Burtt hat sich diese Liste genau angesehen und sich die Stimmen dazu angehört. Und ein Name schien da am wahrscheinlichsten: Shep Woolley. Ein amerikanischer Schauspieler und Musiker, bekannt durch den Song Purple People Eater und aus Western wie High Noon. Er spielte auch in Die Teufelsbrigade, allerdings nicht den Mann, der vom Krokodil gebissen wird, sondern eine kleine Nebenrolle, Private Jessup, die nicht mal im Abspann steht. Von Shep Woolley selbst werden wir nie erfahren, ob er den legendären Schrei wirklich erzeugt hat. Denn er starb 2003, bevor Burtt die Notiz im Archiv fand. Doch laut Woolleys Witwe weiß man, dass er oft Lacher, Schreie und Schmerzenslaute für Filme aufgenommen hat. Steve Lee fasst es so zusammen.
Wir können nie 100% sicher sein, was das Rätsel um diese Geschichte noch größer macht. Aber wir sind ziemlich sicher, dass es Shep Woolley ist.
Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur mit Vollbild, dem Filmmagazin. Durch die Pandemie und den Sturm aufs Kapitol wäre ja fast untergegangen, dass mit der Verleihung der Kritikerpreise in den USA die Oscarsaison begonnen hat. Viele der heiß gehandelten Filme sind mittlerweile auch bei uns zu sehen. Und dabei fällt auf, dass mit Werken wie One Night in Miami, Ma Rainey's Black Bottom, Judas and the Black Messiah, Sylvie's Love oder United States vs. Billie Holiday eine ganze Reihe an Filmen ausgezeichnet werden, die von schwarzen Lebenswelten erzählen. Einzeln haben wir viele dieser Werke bereits im Programm, zum Beispiel in unseren Filmen der Woche, besprochen. Ich will jetzt zusammen mit Anke Lewicke auf ganz spannende Gemeinsamkeiten zwischen diesen Filmen hinweisen und auch auf gewisse Differenzen, die diese kleine Filmwelle vielleicht ausmachen, also quasi als Denkanstoß für die eigenen Filmdiskussionen nach der Sichtung. Anke, eine Gemeinsamkeit besteht ja darin, dass fast alle diese Filme Geschichten aus den 1960er Jahren erzählen, also die Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Klar, aber wieso greifen die Regisseurinnen auf diese Zeit zurück? Wieso erzählt zum Beispiel Oscar-Gewinnerin Regina King in One Night in Miami von Cassius Clay und Malcolm X? Also ist das eine Geschichtsstunde oder verbirgt sich dahinter vielleicht auch eine Art Anklage, dass die Bewegung damals an der Unterdrückung gegen die afroamerikanische Bevölkerung nichts ändern konnte?
Ja, vielleicht sollte man die Filme so als Prozess einer Vergegenwärtigung begreifen. Also ganz einfach gesagt, was erzählt uns die Vergangenheit über heute? Also hat sich die Situation von Afroamerikanern in den Staaten grundlegend geändert? Sind die Forderungen der Black Power Bewegung von den 60er Jahren gehört worden? Und vielleicht muss man die verschiedenen politischen Haltungen, Denkansätze von damals sich heute noch einmal vor Augen führen, um den Stand der Dinge zu erörtern und dann weiterzumachen. Und die meisten politischen Perspektiven macht natürlich wirklich One Night in Miami auf. Das ist ein globaler Schlagabtausch. Malcolm X hat eben 4 afroamerikanische Legenden zu sich ins Motelzimmer eingeladen. Cassius Clay, den Footballstar Jim Brown und den Sänger und Musikproduzenten Sam Cooke. Und sie will er ja quasi aktivieren für seinen, also wohlbemerkt seinen politischen Kampf. Also er wirft eben allen vor, dass sie letztlich die Tanzaffen für die Weißen sind. Sam Cooke sollte endlich mal Stücke aus afroamerikanischen Lebenswelten herausschreiben. Und wenn Malcolm X dann aber sagt, meine Güte, auch es sterben immer Menschen, Schwarze auf den Straßen jeden Tag, dann merkt man einfach, der Film ist thematisch auf alle Fälle noch aktuell.
In diesen vor allem Rededuellen wird ja auch die Frage verhandelt, wie man als Einzelner dieser Bewegung überhaupt helfen kann. Also die Frage auch, muss man das? Muss Cassius Clay, der sich dann ja später Muhammad Ali nennen wird, muss er sich für die Black Panther Party einsetzen? Ähnlich ist es ja auch neben One Night in Miami in dem Spielfilm Ma Rainey's Black Bottom gelagert. Dort diskutieren ja Blues-Musiker darüber, ob sie ihre Songs den Weißen verkaufen sollen oder ob sie damit nicht die Ideale der Bürgerrechtsbewegung verraten.
Ja, auf alle Fälle kann man doch sagen, dass eine Vereinnahmung ganz schnell stattfindet. Also nehmen wir das Beispiel, als Aretha Franklin gestorben ist, da hat ja Donald Trump gesagt, ja, sie hat häufig für mich gearbeitet. Und was er damit meinte, ist, dass sie irgendwann mal in einem seiner Casino vor vielen Jahren aufgetreten ist. Die Sängerin war aber eine erklärte Demokratin. Also man muss als schwarzer Künstler, schwarze Künstlerin schon sehr aufmerksam sein, für wen man seine Kunst macht und wie man sie einsetzt. Und davon erzählt natürlich auch One Night in Miami. Es geht auch darum, dass Cassius Clay von seinem weißen Manager vorgeschrieben bekommt, wie sein Image sein zu hat. Und dann sagt Sam Cooke aber wieder, ich habe ja wirtschaftlich Erfolg. Bin ich dadurch nicht auch ein Vorbild für die afroamerikanische Gemeinschaft? Und das finde ich ganz spannend, dass es dann wieder einen Film gibt, der heute spielt, mein 14-jähriges Ich, ein Regiedebüt von Radha Blank, autobiografisch, ist auf Netflix zu sehen, schwarz-weiß fotografiert. Sie war vor 20 Jahren angehende Dramaturgin, kriegt jetzt die Chance, wieder ein Comeback zu haben am Broadway. Und der weiße Manager will ihr aber vorschreiben, wie sie ihr Stück umzuschreiben hat. Und das sieht sie als Verrat an sich an und auch an ihrem ganzen Lebensstil als Schwarze in New York heute. Also das ist ein Thema, was wirklich immer auch wieder durch Filme diskutiert werden kann.
Ist es nicht auch interessant, dass viele dieser jetzigen Filme auf Theaterstücken basieren, Anke, und damit ja diese Fragen vornehmlich über Wortgefechte verhandeln?
Ja, dann hast du keine Geschichte, die ablenkt. Du kannst direkt ans Eingemachte kommen. Und der begrenzte Raum ist ja auch wie was von einem Boxring. Aber du musst natürlich auch aufpassen, dass deine Figuren dann nicht zu Funktions- oder Thesenträger werden. Und das löst zum Beispiel dann One Night in Miami eben nicht verbal, sondern dann gibt es dann Einführungen. Malcolm X wird als liebevoller Vater gezeigt und so weiter. Und Sam Cooke tritt dann noch vor Weißen auf. Und alle gehen raus, weil sie doch keinen schwarzen Künstler hören. Also da hätte ich mir dann auch verbal noch eine Konsequenz gewünscht, wie ich auch denke, der Film hätte weitergehen müssen in seinen einzelnen Positionen. Also Nation of Islam, diese ganze Diskussion um Black Supremacy, die wird eigentlich nur so ein bisschen angeschnitten. Und das wäre ja nochmal wirklich zu überdenken, was ist damals damit gemeint gewesen? Und damit ist ja auch ein Teil der Black Power Bewegung damals gescheitert.
Das bringt uns ja direkt zur Bilderpolitik. Also die politische Einstellung sollte sich im Film, in der Filmkunst vielleicht ja auch durch die Einstellung ausdrücken. Und so gesehen sind ja die meisten Filme, von denen wir gerade gesprochen haben und die ich auch schon erwähnt habe, die jetzt auch für die Oscars gehandelt werden, sehr konventionell und ja, konservativ, oder?
Ja, kann man auf alle Fälle sagen. Also mir ergeht es so, dass die Filme thematisch schon eine Herausforderung sind, aber dass die Ästhetik zu eingängig ist und deshalb entwickeln die Filme vielleicht gar nicht so einen Nachhall und sind vielleicht doch im Korsett des Kostümfilms so ein bisschen eingesperrt. Also ich meine, One Night in Miami ist einfach vielleicht zu schön gefilmt, die Kostüme und alles. Und da finde ich es aber interessant, da gibt es ja noch den Film Sylvie's Love. Das ist eine Liebesgeschichte um ein schwarzes Paar. Rassismus und Politik wird ausgeblendet, spielt auch Anfang der 60er Jahre. Aber der Regisseur Eugen S. bedient sich eben der Ästhetik des Melodrams, also schöne Farben, alles schön ausgeleuchtet, Kostüme, Musik. Aber die Schönheit des Films ist hier auch eigentlich ein politischer Akt, weil in den 50er Jahren wurden damals mit den Mitteln des Melodrams nur weiße Liebesgeschichten erzählt. Und hier stellt er sozusagen seine Ästhetik im Dienst einer schwarzen Liebesgeschichte. Und das ist auch eine politische Ermächtigung. Also auch so kann man Bilderpolitik betreiben. Und es kommen ja jetzt noch einige Filme mit aus afroamerikanischen Lebenswelten. Wir können wirklich gespannt sein, welche visuellen Strategien Sie dann anwenden.
Anke Lewicke über interessante Gemeinsamkeiten und Unterschiede der derzeit heiß gehandelten Oscar-Filme. Filme wie One Night in Miami oder Sylvie's Love können Sie derzeit zum Beispiel bei Amazon Prime streamen. Mit der Pandemie hat sich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft merklich polarisiert. Also es ist von Virologen-Duellen die Rede oder die Angst, dass Wissenschaftler uns regieren, das stimmt natürlich alles nicht. Dennoch erreichen Wissenschaftler derzeit durchaus das Niveau von Popstars. Und auch in der Filmgeschichte ist der Wissenschaftler, ebenso wie die Wissenschaftlerin natürlich, eher eine ambivalente Figur. Chargierend zwischen den Polen von Wahnsinn und Menschenrettung, Hartwig Tegeler hat sich 5 von ihnen mal vorgenommen.
Lust auf einen Film?
Ich bin Wissenschaftler, ich glaube an Fakten.
Ich arbeite an etwas, was die Welt verändern wird.
Gehört alles zur Wissenschaft.
Gute Wissenschaft ist gute Beobachtung.
Und es hilft dabei, nicht verrückt zu werden.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Das mit dem Verrücktwerden.
Platz 5. Frankenstein von James Whale, 1931.
Das ist eines der größten Probleme da, mit Victor Frankenstein als Mad Scientist. Frankenstein verfällt in seiner obsessiven Gier nach Wissen, dem Größenwahn, in der Schaffung einer Kreatur, Gott gleich zu sein. Aus der Verzweiflung über die Endlichkeit des Lebens entsteht der Wille, eben die zu überwinden. Das Monster erweist sich aber erstaunlicherweise menschlicher, als sogar Frankenstein selbst denkt. Und am Ende trauert es um seinen hingerafften Schöpfer. Herzzerreißende Romantik. Immer diese Zwiespältigkeit, die Janusköpfigkeit im Mann oder in der Frau des Wissens.
Platz 4.
Egal ob im Drama oder in der Komödie.
Der verrückte Professor von Jerry Lewis, 1963.
Chemieprofessor Julius Kelp, exzentrisch, chaotisch, recht hässlich, ist der große Zerstörer an der Uni. Dessen Rektor fasst den Cocktail des letzten Kelpschen Experiments zusammen.
Das Ergebnis war
negativ.
Und?
Etwas laut.
Etwas laut? Es war die schlimmste Explosion in der Geschichte unserer und jeder anderen Universität.
Als der Professor sich verliebt, aber bei Stella, Studentin, abblitzt, wird er mittels Chemie-Elixier zu Buddy Love, eigener Gegenentwurf, in Gestalt eines American Boy. Jerry Lewis in einer Doppelrolle zeigt die Janusköpfigkeit des Wissenschaftlers à la Dr. Jekyll und Mr. Hyde in Form einer Brachialkomödie. Frankensteins Größenwahn ist Professor Kelp, aber ebenso wenig fremd wie der Gynäkologin Dr. Dibbs.
Platz 3. High Life von Claire Denis, 2018.
Ein Raumschiff, dessen Besatzung bestehend aus männlichen und weiblichen Kriminellen, auf dem Weg zu den Rändern eines schwarzen Lochs. Bordärztin Dr. Dibbs, Juliette Binoche, hat Mann und Kinder ermordet.
Ihr seid bloß gewöhnliche Kriminelle und Kneipenschläger. Mein Verbrechen war das Einzige, das diesen Namen verdient.
Nun zapft sie den männlichen Besatzungsmitgliedern Sperma ab und pflanzt es den weiblichen ein.
Selbst wenn sie es schaffen würden, eins der Mädchen zu befruchten, sterben die Babys durch die Strahlung.
Die Chancen stehen nicht gut, stimmt schon. Aber wenn meine Arbeit vollbracht ist, wenn die Perfektion erreicht ist...
Dann was?
Der Schöpfungswahn dieser Wissenschaftlerin schreit nach psychologischer Analyse aller. Die Mörderin nahm Leben und will mittels Ablasshandel neues Leben erschaffen. Eine Figur mit solch aufregender pathologischer Basis ist gefundenes Fressen für Filmliebhaber, die präferieren, in die Abgründe des Menschen zu blicken. Aus dem Raumschiff hinab auf den fremden Planeten.
Es wäre ein Neuanfang in einer neuen Welt.
Platz 2. Avatar von James Cameron, 2009.
Menschen können auf Pandora, bewohnt von den Ureinwohnern der Na'vi, nur in künstlich hergestellten Na'vi-Körpern, Avataren, überleben. Dr. Grace Sigourney Weaver ist Wissenschaftlerin und Hippie. Das Stirnband auf ihrem Avatar-Kopf passt mithin. Sie erkennt, der Wald auf Pandora ist ein Netzwerk aus elektrochemischer Energie.
Es ist ein globales Netzwerk und die Navi haben Zugang dazu. Sie können Daten hoch- und runterladen.
Avatar, also ein Ökomärchen? Ja. Oder auch ein utopischer Entwurf, der Leben im Einklang aller Lebewesen träumt, gegen die von uns vertrauten Formen von Ausbeutung und Naturbeherrschung.
Dr. Robert Neville, 5. September 2012.
Der Wissenschaftler im Labor, einsam, aber auch ganz bei sich in der Arbeit.
GA-Reihe, Serum 391, Tierversuche, Videostream.
Platz 1, I Am Legend, von Francis Lawrence, 2007.
Die Versuche, durch Virusmodifizierung Krebs zu heilen, führten in der Zukunft des Jahres 2012 zum Tod fast der gesamten Menschheit. Dr. Neville scheint neben den Mutierten einziger überlebender Mensch in New York zu sein.
Präparat 6 weist verringertes Aggressionsverhalten auf. Nächster Kandidat für Humanversuch.
Der Wissenschaftler, der sich an seinen Reagenzgläsern, Erlenmeyer-Kolben und Computern der Rettung des Menschen verschreibt, dabei frei von frankensteinschem Größenwahn und ausgerüstet mit dem Pragmatismus des US-Pioniers. Was für ein Traum, den er lebt. Was für ein Heldentod, den er erleidet.
Wir sind sein Vermächtnis. Dies ist seine Legende.
Wobei Dr. Neville in der Alternativfassung auf der DVD, nachdem er das rettende Serum gefunden hat, sich auf den Weg in eine helle Zukunft macht. Wir können also wählen, was wir lieber sehen wollen bzw. aushalten können in den Zeiten unserer Pandemie.
Hartwig Tegeler über die Wissenschaftlerin im Film. Die untiefen Konflikte und vielleicht ja auch Vorteile von erwachsenen Geschwisterbeziehungen sind gleich Thema im Deutschlandfunk Kultur. Bleiben Sie dran. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.